Auf die Plätze. Fertig.
Los.
Nee. Eben nicht. Vorbereitung. Das ist das Thema. Vorbereitung findet im Leben ständig und überall statt. Alles, was wir tun, hat eine Zeit der Vorbereitung. Die Vorbereitung für die Predigt, zu Hause oder auch hier, Pulthöhe einstellen, gucken, dass das Mikrofon geht, dass alles richtig sitzt. Vorbereitung in der Schule auf Prüfungen, man übt, man lernt, man ist nervös, man schaut, dass alles da liegt und man die Stifte hat, die man braucht, dass Tinte im Füller ist, wenn man noch einen Füller hat überhaupt. Vorbereitung. Auf die Plätze, fertig. Und wenn es dann zu lange dauert, hat man in der Regel einen Fehlstart. Man kann das beobachten bei Europameisterschaften, Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften. Wenn es an den Start für die Sprinter geht, sie sitzen voller Anspannung in den Startblöcken. Sie haben trainiert, sie sind topfit, sie sind eingestellt. Ihre Nervosität konzentriert sich jetzt in die Anspannung der Muskeln. Auf die Plätze, fertig, dann geht der Popo hoch und man hängt vorne auf den, ja, auf den Fingern oder Fingernägeln, je nachdem. Und dann darf es nicht zu lange dauern, weil wer dann zuckt, macht einen Fehlstart. Auf die Plätze, fertig. Vorbereitung ist eine Zeit, wo alles sich fokussiert auf das eine Ziel. Auf diesen einen Moment. Man hat vieles gelassen, man hat andere Dinge, die man tun könnte, beiseite geschoben, um das Eigentliche und das Wesentliche nun zu realisieren. Vorbereitung auf den Urlaub, was brauchen wir nicht. Meine Frau erklärt mir meistens immer, was ich alles nicht brauche, was dann auch meistens die Zahl der Koffer reduziert, aber es gibt ein Gefühl von Sicherheit, wenn man ein paar Sachen mehr dabei hat. Vorbereitung, man ist fokussiert, man möchte, dass das, was einem vor Augen steht, erreicht wird. Die Zeit der Vorbereitung ist eine Zeit, in der auch die Erwartung oder die Vorfreude steigt. Gerade weil man eben auf dieses eine Ziel zulebt, ist es so spannend. Sozusagen konzentrieren sich die ganzen Lebenswahrnehmungen auf diese eine Ebene und die Energie verdichtet sich dort. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und wir machen uns gerne darüber lustig, dass der Advent so eine Zeit des Wartens, des Vorbereitens eigentlicher sein sollte. Aber entweder geht das Gedicht weiter, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Das ist so diese super obercoole Variante von jungen Leuten, die mit Weihnachten nichts mehr anfangen können. Außer man hat das neueste technische Gerät bei der Gelegenheit auch mit abgreifen können. Aber ansonsten, Advent. Wir haben den Advent so voll gemacht, dass eigentlich dieser Fokus, dieses Ziel, dieses Warten, dieses Eingestelltsein auf das Wesentliche verloren gegangen ist. Und ich will mit uns heute Morgen ein klein wenig nachdenken an einem Bibeltext, der eigentlich heute in vielen Kirchen gepredigt werden wird, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Ich nehme uns mal ein wenig mit durch den Text und versuche noch einmal dieses Advent, Advent beziehungsweise auf die Plätze fertig, die Erwartung daran ein klein wenig aufleuchten zu lassen. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius aber, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Kajaphas, da ging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Ganz ehrlich, das hätte man heute auch kürzer gemacht, ne? Man hätte geschrieben, es war der Wochenende, 23.07., 1216 vor Christus oder irgendwie so, das wäre das Datum. Aber damals hat man das halt so eingegrenzt, man hat eben immer gesagt, wer gerade wo König war. Und damit das also auch möglichst präzise ist und man auch die Dokumentation hatte, das ist wirklich da gewesen, das hat stattgefunden. In diesem Zeitfenster ist es passiert. Johannes, den wir auch als Johannes den Täufer kennen, bekommt also in der Wüste, er ist also der erste Ökopastor, wenn wir so wollen, Heuschrecken und Honig war seine Ernährung, also Eiweiß und irgendwie doch süß. Er lebte in der Wüste, war nicht wirklich schick gekleidet, hatte einen Mantel aus Kamelhaaren, das ist nicht gerade weich, aber eben dann doch in der Nacht durchaus warm. Er kam also, war in der Wüste und lebte dort, hatte sich als Einsiedler zurückgezogen, hatte den Eindruck, das ist meine Berufung, das ist mein Ding, dort zu sein, in der Gegenwart Gottes zu leben, das war so seine Form. Und in dieser Zeit, wo er in der Wüste war, spürte er eine Botschaft auf seinem Herzen, er merkte, da ist etwas, was er sagen soll. Und das ganze Land kam zum Jordan und dort predigte Johannes eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie das Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht eine ebene Straße. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Und was krumm ist, soll gerade und was rau ist, soll zu ebenen Wegen gemacht werden. Und alles Fleisch soll schauen, das Heil Gottes. Die Botschaft des Johannes war also, es ist hohe Zeit der Vorbereitung auf das Heil Gottes. Wir kennen solche Zeiten eigentlich nicht. Nur unter ganz speziellen Gesichtspunkten. Aber dann ist meistens auch klar, weil wir so datumsfixiert sind, wann was passiert. Ganz Bayern fiebert auf den 21.12. zu. Warum? Hei nun, die roten Bullen gegen die Bayern. Ja? Da wird geklärt, wer wirklich Chef in Deutschland ist, beim Fußball. Man hat das Datum, eine fiebrige Erwartung. Oder bestimmte Wahlen, wie wir sie jetzt in den USA hatten. Man fiebert auf das Datum zu, wenn es losgeht und dann auf die Uhrzeit, wenn die Lokale geschlossen sind und die ersten Hochrechnungen rauskommen. Man hat solche bestimmten Großereignisse, auf die man zulebt, aber man hat auch meistens ein Datum. Das Volk Israel hatte ein Ereignis, auf das es zuwartete, aber es hatte kein Datum. Sie wussten, es soll ein Messias, es soll ein Retter, es soll einer kommen, der den Unterschied macht. Es soll jemand kommen, der diesem geschundenen Volk unter der Fremdherrschaft der Römer noch einmal Glanz und Glorie verleitet. So wusste man es, so stellt man sich es vor. Das wird ein Retter sein, der sozusagen die Fremdherrschaft der Römer abschmeißt. Es wird ein Retter sein, der unser Land noch einmal zur nationalen Größe bringt. So stellte man sich diesen Retter vor. Man wusste, er soll kommen. Und die Zeit war gefüllt mit Menschen in dieser Zeit damals, die politische Aufstände wagten und wo man schnell den Eindruck hatte, ist er es. Ist er es oder ist er es? Man hatte viele Männer, die mit Gefolgsleuten versuchten, gegen die Römer zu revoltieren, mit mehr oder weniger Erfolg. Und viele hatten so eine Gefolgschaft und viele glaubten, dass diese Personen die Retter sind, auf die man wartete. Aber sie wurden meist gefangen gesetzt, hingerichtet. Und dann war auch schnell diese Aura, er ist der Retter, verblasst. Die Fixierung der Menschen war darauf gerichtet, dass man sagte, dieser Retter ist politisch. Die Rettung kommt politisch, militärisch. Sie wird sich in unserem Denken, in unserer Erwartung, wird sich das vollziehen. Deswegen suchten sie nur in diesem Bereich. Und dann taucht diese Ökogestalt aus der Wüste auf, Johannes der Täufer, der am Jordan ist und der predigt. Und vieles heißt dann weiter in Vers 7, er sprach nun zu den Volksscharen, welche herauskamen aus Jerusalem oder aus dem Umland, um von ihm getauft zu werden oder um ihn zu hören. Das war damals nicht anders als bei uns heute. Wenn jemand von sich reden macht, ist er eine Sensation. Ist er erstmal eine Sensation, geht man auch hin. Man muss nur schräg genug irgendwie sein, das weiß man ja heute auch, dann gucken einen die Leute an. Und wenn man sozusagen nicht so viele Leute hat, so viele Follower, wie das heute modern heißt, dann postet man sich selbst mit Selfies auf Instagram in fragwürdigen Posen, damit man ein paar Klicks mehr bekommt und man selber glauben kann, man ist ganz wichtig. Dieser Mann predigt am Jordan und er predigt ziemlich steil. Er predigt sehr direkt. Und dann eine Botschaft, die Menschen vorzubereiten auf das Heil, das kommen soll. Er sagt es auch, das Zitat, das hier ist aus dem Alten Testament, geht davon aus, eine Stimme ruft in der Wüste und im Markus-Evangelium wird das noch viel stärker identifiziert mit ihm als Person. Er ist derjenige, der ruft und er vorbereitet. Und er auffordert, seine Zuhörer auffordert, sozusagen klar Schiff zu machen. Klare ebene Wege zu bereiten. Ein Bild aus dem Straßenbau, würden wir heute sagen. Alles, was sozusagen krumpelig ist, muss irgendwie weg, es muss glatt bleiben, damit sozusagen die Prozession oder damit das Auto fahren kann. In Baden-Württemberg werden viele Kreisel gebaut. Deutschen können ja nur große Kreisel bauen, kleine nur die Engländer, aber die großen Kreisel haben dann immer so, eine Hälfte ist gestaltet, und die andere ist irgendwie wie verlängerte Fahrbahn, die abgesperrt ist. Ich weiß nicht, ob die schon mal aufgefallen sind, solche Kreisel. Die dienen dafür, weil diese Wege für Schwerlasttransporte sind, dass die um die Ecke kommen können, dass die geradeaus fahren können. Wenn der Kreisel voll bebaut wäre, würde das nicht gehen. Und genau das ist die Situation, die auch hinter diesem Bild steckt. Vermutet man gar nicht. Damals war es übel, dass diese Kolossstatuen von Göttern im alten Orient, die wurden auf Baumstämmen, die wurden auf Wagen, auf Transportschienen sozusagen aus dem Winterurlaub zur Intronisation in den Tempel zurückgeführt. Und man musste diese tonnenschweren Kolosse von A nach B bewegen. Und das ist ja klar, wenn man dann mit Handbetrieb so 6 Tonnen dann irgendwie den Berg rauf, schwierig. Besser ist, man schüttet den Berg das Tal zu, hat eine ebene Strecke. Und wenn es soweit war, wusste man, man muss es vorbereiten. Man muss alles, was uneben ist, eben machen, damit sozusagen der Zug eben und gleichmäßig vorankommen kann. Das greift Johannes auf. Wir brauchen Vorbereitung. Auf die Plätze, fertig, seid ihr soweit? Habt ihr alles eben gemacht? Das ist seine Botschaft. Von diesem Impuls kommt er her und er bindet diesen Impuls fest an das Ziel, das Heil Gottes kommt in nächster Zeit. Keine Datumsangabe, das ist ärgerlich. Weil dann könnten wir es uns aufschreiben, ja, und könnten sicherstellen, wenn der Herr kommt, bin ich auch da. Aber genau darum geht's nicht. Es geht um etwas Ähnliches und doch ganz anderes. Er sprach nun zu den Volksscharen, die da herauskamen, um von ihm getauft zu werden. Und er sagte jetzt nicht, sehr geehrte Damen und Herren, werte Honoratioren, liebe Mitglieder, liebe Volksgenossen, werte Menschen. Er beginnt seine Botschaft, ihr Natterngezücht. Ich stelle mir das mal vor, wenn man so als Pastor auf die Kanzel geht und dann morgens loslegt. Ihr Schlangen- und Otterngezücht. Ja? Ihr getünchten Gräber. Jesus legt nachher noch eine Schippe drauf, wenn er dann predigt. Aber ich meine, man kann darüber nachdenken, wie man will. Didaktisch gesehen ist es nicht ganz unklug. Weil in dem Moment hörten alle zu. Ja? Die sich aufregten, was bildet er sich eigentlich ein? Ja, und die Jungen, die vielleicht so ein bisschen revolutionmäßig unterwegs waren, endlich sagt's mal einer. Also er hatte zumindest die Aufmerksamkeit aller. Ihr Natterngezücht, wer hat euch gelehrt, ihr könntet dem kommenden Zorn entfliehen? Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen, und lasst euch nicht einfallen, in eurem Innern zu glauben, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, aus diesen Steinen kann Gott sich den Abraham Kinder erwecken. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, und jeder Baum, der nun keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Was macht Johannes hier? Vorbereitung. Er spricht in den folgenden Versen eigentlich drei Gruppen an. Die erste Gruppe würde ich jetzt mal so überschreiben und charakterisieren. Das ist ein Wort, das ich sehr oft in Deutschland höre, dass man sich beruft auf seine Kirchenzugehörigkeit. Ich bin evangelisch. Wenn man fragt, wo kommst du her, was machst du und wie geht's dir, bist du ein guter Deutscher? Ich bin evangelisch. Oder ich bin katholisch. Oder ich bin Methodist. Oder irgendwie, ja? Man hat irgendwie so eine Selbstaussage, und damit ist man eigentlich ethisch, moralisch als guter Deutscher ausgewiesen. Johannes hat Leute vor sich, die sagten, ha, wir gehören zum Volk Israel und Abraham ist unser Vater. Also, uns brauchst du da nicht mitkommen mit Umkehr. Wir gehören schon zu den Erleuchteten. Wir sind schon sozusagen bei den Vorerlösten dabei. Wir gehören zum Volk Israel. Aber er sagt ihnen, kommt bloß nicht auf die Idee zu glauben, ihr seid raus aus dem, worum es geht. Weil Zugehörigkeit als solche euch nicht vor dem Zorn Gottes retten wird. Ja, warum sollte Gott zornig sein, könnten die ja einwenden. Wir haben doch nichts gemacht. Er macht deutlich, dass Gott danach guckt, dass das Leben der Menschen ethisch gesehen, moralisch gesehen, korrekt läuft. Gott möchte Nächstenliebe, Gott möchte Barmherzigkeit, Gott möchte eine Atmosphäre des Friedens und des harmonischen Umgangs miteinander zwischen den Menschen. Gott möchte, dass er in seinem Volk Gott ist. Gott möchte, dass, wir können es auch so sagen, dass die 10 Gebote lebendig umgesetzt werden in der Volksgemeinschaft. Naja, sagen wir also so, ich gebe mir ja Mühe. Das tun wir alle. Also, wo ist da der Haken? Der Haken ist, dass es uns nicht immer durchgängig gelingt. Das ist das Problem. Dass es eben doch immer wieder so ist, dass wir den eigenen Vorteil suchen. Und wir sind ja schon mittlerweile richtig dran gewöhnt, wenn wir mal so die Nachrichten durchgehen, was in welchen Gremien immer so passiert und läuft. Manche tun dann immer ganz überrascht. Ja, wieder ein Skandal beim Radfahren. Och, da hat einer Doping genommen. Ich finde, die sollten endlich ehrlich sein und draufschreiben, was sie genommen haben, hätten wir wenigstens richtig einen fairen Wettbewerb. Das ist die Profiradfahrer sind eigentlich eine Behindertensportgruppe. Das glaubt man gar nicht. 70% aller Radfahrer sind Asthmatiker. Ja, weil sie alle Asthma-Spray verschrieben kriegen, die auf der Dopingliste stehen. Die kriegen sie aber verschrieben. Warum? Damit die Atemwege, wenn sie bergan fahren, freier sind und sie einen höheren Sauerstoffgehalt aufnehmen können. Aber die fahren alle nicht gedopt. Alle, sauberer Sport. Alle sind überrascht. Och, hat wieder einer was genommen. Es gibt so viele Gremien, in denen plötzlich rauskommt, da hat einer Geld beiseite geschoben. Wir sind immer so überrascht, wenn Dinge passieren. Wir tun so, alle sind sündlos. Dabei singen wir es im Karneval schon. Alle sind wir kleine Sünder. Wir schaffen es nicht, ohne Schuld und ohne Sünde zu leben. Das ist nun mal so. Es gibt einfach Dinge im Leben, wo wir über die Grenze gehen, wo wir Unrecht tun, wo wir wütend werden, völlig zu Unrecht, wie wir überzogen, wütend sind. wo wir unehrlich sind. Kleine und große Lügen begleiten unseren Weg. Auch wenn man vielleicht das, was man weiß, verschweigt, was man hätte besser sagen sollen, am Ende ist es doch irgendwie Unrecht. Und Johannes macht den Leuten klar, die ihr moralisch-ethisch glaubt, weil Vater Abraham euer Vater ist, wenn ihr glaubt, ihr seid damit raus, Gott guckt in euer Leben und fragt nach, ob ihr euer Leben in Ordnung habt, ob ihr das lebt, was ihr bekennt. Ob ihr versucht, wirklich nach dem zu leben, was ihr von Gott wisst. Und er gebraucht dabei ein Bild, was die Zuhörer unbedingt kannten. Die Axt ist an den Baum gelegt, also es geht darum, um sein oder nicht sein, alles oder nichts. Also es ist schon, es geht wirklich darum, dass man weiß, man muss gucken, ob man dabei ist oder nicht. Das ist wie beim Sport, so eine Vorentscheidung, eine Norm, die man schaffen muss, um ins Finale zu kommen. Und das, was Johannes hier sagt, ist im Grunde genommen, es gibt eine Norm, es gibt eine Grenze, es gibt etwas, was darüber entscheidet, ob ihr es schafft oder nicht. Lebt ethisch, lebt moralisch, so dass ihr euch selbst in die Augen gucken könnt, dass Gott euch sozusagen auch stehen lässt. Bringt Frucht, lebt in eurem Alltag so, dass Gutes von euch in diese Welt ausgeht. Das ist die erste Gruppe, die Frommen, die Religiösen, die schon dabei sind, ja, die sich so auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin sogar Baptist, also was auch immer. Bringt Früchte, die eurem Anspruch oder eurer Umkehr zu Gott, mit Gott unterwegs zu sein, entsprechen. Nun waren da auch andere Leute. Dann heißt es weiter, und die Volksscharen fragten, was sollen wir denn nun tun? Er antwortete ihnen, also die Menge erstmal, ja, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat, wer Speise hat, tue ebenso. Die Menge fragt, was müssen wir denn machen? Und in dieser ärmlichen Zeit, die damals herrschte, war die Regel, die Jesus ihnen weitergab, sorgt dafür, dass alle was zu essen haben und sorgt dafür, dass alle auch einen Kittel haben oder einen Mantel haben, der sie wärmt und mit dem sie nachts durch die kalten Nächte kommen können. Achtet darauf, dass Menschen essen und trinken können bei euch. Gebt ihnen die Möglichkeit, das zu tun. Nun kann man das der Armenfürsorge organisatorisch zuordnen. Man kann aber auch in seiner Nachbarschaft selber darauf achten und in seiner Umgebung, dass Menschen, die Not haben, in ihrer Not Hilfe erfahren, Linderung erfahren. Das war das Wesentliche, was Johannes zunächst einmal sagte. Sorgt dafür, dass das Grundmittel, dass die Basisversorgung in eurer Umgebung funktioniert. Dass niemand erfriert und dass niemand vor Hunger stirbt. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Keine Kür, sondern eher so Basis, eher so Grunddenken. Das sagte er allen. Und dann gab es so zwei Spezialeinheiten. Die erste Einheit waren die Zöllner. Da kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, also um sich vorzubereiten. Die Taufe war also wirklich, um das Vergangene loszuwerden, um zu sagen, ich habe Mist gebaut, ich will das loswerden und ich will jetzt anfangen, nochmal ein neuer Mensch zu sein. Ich will das jetzt wirklich so ein bisschen, ich will es nochmal versuchen und will mir jetzt Mühe geben und will mich jetzt da konzentrieren, dass ich dann auch da richtig wieder mit Gott unterwegs bin. Auch Zöllner waren dabei und die fragten, was sollen wir denn machen? Warum fragen die das? Nun, weil die Zöllner zu der Truppe gehörten, wo die Pharisäer, die ganz frommen, sagten, es gibt Berufe, die verderben den Menschen. Ja, also zum Beispiel, wir haben früher mal einen Aufsatz geschrieben in der Schule, ich erinnere den noch, weil er so lustig war, wo jemand die These aufstellte, nur weil jemand einen Bierwagen fährt, wird er Alkoholiker. Kann passieren, ist aber nicht sicher. Ich meine, nur weil jemand einen Leichenwagen fährt, ist er auch nicht gleich tot. Die These war also, der Beruf verdirbt die Menschen. Und eigentlich müssen wir hier umgekehrt denken, der Mensch verdirbt den Beruf. Es ist das Herz des Menschen, was den Beruf in Verruf bringt. Die Tatsache, dass ich in der Bank arbeite, macht mich noch nicht zum geldgierigen Menschen. Aber der geldgierige Mensch, der in der Bank arbeitet, kann den Ruf der Banker in Verruf bringen. Die Zöllner waren jedenfalls angehalten, für sich selber rauszubekommen, gibt es für uns eine Chance? Weil die Frommen hatten ihnen beigebracht, ihr seid, vergesst es, ihr seid Zöllner. Ihr seid, allein weil ihr Zöllner seid, seid ihr durch und durch böse. Und Johannes sagt etwas Interessantes. Er sagt zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch festgesetzt ist. Bleibt in den Grenzen eures Berufes. Ehrt den Stand eures Berufes. Verhaltet euch normenkonform innerhalb eures Berufes. Wenn ihr Zoll erheben müsst, erhebt ihn, aber betrügt nicht. Zieht die Leute nicht über den Tisch. Lasst euch nicht bestechen. Seid in eurem Beruf ehrlich. Es ist nicht schön, Zoll zu zahlen, aber seid ehrlich. Betrügt nicht. Und er fragte dann einer von den Soldaten, das war die andere Gruppe, die waren ganz durch. Das waren die ganz Bösen. Ja, weil die zum Teil, man weiß es nicht genau, aber man vermutet, das war ein Soldat, vielleicht sogar, wir würden heute sagen, Israeli, der in der Armee für die Römer arbeitete. Das waren ganz Schlimme. Ja, die haben das Volk verraten und arbeiten jetzt mit den Kollaborateuren, arbeiten jetzt mit der Besatzungsmacht zusammen. Und die waren überhaupt nicht gut angesehen. Und dann überhaupt, die Soldaten, das waren solche Leute, die waren grausam, die waren brutal, die haben das, was wir ja heute auch zum Teil kennen. Wenn wir die Nachrichten angucken, dass Krieg ist, ist eine Geschichte. Dass aber im Krieg Grenzen der Menschlichkeit so drastisch enthemmt überschritten werden, das ist eine ganz andere Sache. Wenn man Videos sieht, wie dann Gewinner, 10, 20 syrische Soldaten mit Eisenstangen gefesselte Rebellen so lange damit schlagen, bis sie tot sind. Und die ganze Lagerhalle, 20 mal 30 Meter, ist schon der Boden mit Toten übersät. Da muss man sagen, das ist nicht standesgemäß. Und es war damals nicht anders. Man hatte Spaß, den Sieger am Besiegten sozusagen die Macht zu demonstrieren, dass man überlegen war. Man hat gequält, man hat geschunden. Man hat auch damals vergewaltigt, man hat auch damals im Grunde gefoltert. Und das wussten Leute und das haben auch Leute wahrgenommen. Und deshalb, dieser Soldat fragt, was sollen wir denn machen? Wir haben so einen schlechten Ruf. Und die Antwort des Johannes ist, übt an niemand Gewalttat noch Erpressung, seid zufrieden mit eurem Sold. Vorbereitung. Auf die Plätze, fertig. Voller Anspannung steht man in den Startlöchern und erwartet, wir machen es mal so, Weihnachten. Das, was Johannes hier den Zuhörern sagt als Vorbereitung ist, fangt doch einfach schon einmal an, anständig und menschlich zu leben. Das sagt er den Frommen, das sagt er den Zöllnern und das sagt er den Soldaten. Der moderne Zeitgenosse fragt sofort, was habe ich davon? Naja, sagen wir mal so, wenn viele von uns, viel mehr als heute, wenn viele von uns anfangen, bestimmtes Unrecht sein zu lassen und anfangen, menschlich milde und barmherzig zu reagieren und zu agieren, könnte es nicht sein, dass die Atmosphäre in der Gesellschaft sich ändert? Also ihr wisst, ich bin in Ingolstadt gerne Autofahrer und ich fotzel auch gerne so über das Fahrverhalten in unserer Stadt hier. Und ich habe so vorgestern gedacht, was wäre, wenn alle wieder bei Gelb bremsen und bei Rot stehen? Da habe ich gedacht, man könnte bei Grün sofort fahren. Wäre das nicht schön? Ich muss nicht mehr bei Grün stehen bleiben. 1, 2, 3. Nee, heute kommt wirklich keiner mehr von rechts. Kannst fahren. Man würde wieder Platz haben an den Kreuzungen, weil man sozusagen nicht über die Kreuzung fährt, die Kreuzung blockiert, aus Angst, ich verliere den Anschluss. Ich muss unbedingt, ich könnte ja auch vor der roten Ampel so lange warten, bis ich dann wieder grün habe und weiterfahren. Oder in ganz Deutschland, ja, eigentlich ist ja das Reißverschlussverfahren ein tolles Verfahren, so einer lässt den anderen rein. Warum muss es immer Leute geben, die so Stoßstange fahren? Haben die Angst, die kommen zu, ich weiß nicht, macht ein Auto den Unterschied? Und lauter so Kleinigkeiten, denke ich mir, wenn man das mal wieder einfach lassen würde, wenn viele Kleinigkeiten so zusammenkommen, wenn man nicht mehr so kraftlos Hallo bei der Begrüßung raucht in den Geschäften, sondern ein kerniges bayerisches Servus oder Grüß Gott, ja, oder Guten Tag, Hochdeutsch. Was würde sich ändern im Umgang miteinander, wenn man sich nicht angrantelt, sondern fröhlich miteinander ist? Was könnte sich nicht ändern, auch in Schulen zum Beispiel? Es ist ja witzig, dass Schulleiter Wochen der Dankbarkeit gestalten, um den Wert, Danke zu sagen, einer ganzen Schülerschaft wieder beizubringen. Da packe ich mich an den Kopf und frage, warum lernt man das eigentlich nicht zu Hause? Bitte, danke. Was wäre dabei, wenn wir sozusagen wenn man Gebrauchtautos kaufen könnte, ohne dieses schleichende Gefühl, na, mal gucken, ob es wirklich stimmt, was man mir gesagt hat, was mit dem Auto sein soll. Ich sprach jetzt mit einem Kollegen, hat sich letztes Jahr ein Motorrad gekauft, stellt fest, jetzt muss er prozessieren, weil er hat auch noch festgestellt, es ist noch nicht mal die Serie, die er gekauft hat. Ja, es ist also Sondermodell und auch, keine Ahnung, jedenfalls das, was er wollte, hat er nicht gekriegt. Was wäre, wenn wir wieder an verschiedenen Stellen ehrlicher sind, aufrechter sind, aufrichtiger sind, freundlicher sind, milder sind, miteinander barmherziger umgehen? Ich glaube, wir hätten in der ganzen Gesellschaft was davon. Also, wenn wir das machen würden, das wäre an sich nichts Schlimmes. Es wäre ein guter Wert. Wir könnten sagen, wir hätten alle was davon. Ich denke an diesen Spruch an der Berliner Mauer. Viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte gehen, können das Gesicht dieser Welt verändern. Viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten wieder freundlich sind, können die Temperatur in unserer Gesellschaft wieder verändern. Und mal ganz ehrlich, wir reden vom Klimawandel im Negativen. Weltweite katastrophale Auswirkungen, weil der Durchschnittswert 1,5 Grad, 2 Grad in der gesamten Welttemperatur gestiegen ist. Die Polkappen schmelzen ab. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn Menschen ein bisschen liebevoller, durchgängig miteinander in der Gesellschaft unterwegs wären, wie sehr sich die Kälte der Gesellschaft verändert und es wärmer werden würde? Die Vorbereitung für das Kommen, die Vorbereitung für Weihnachten ist nach Johannes, dass er sagt, achtet darauf, dass ihr einfach in eurem Umgang miteinander ehrlicher, geradeaus, mitmenschlicher, sozial, ethisch, einfach aufgeräumt umgeht. Ich sage es jetzt mal so in Klammern hinterher. Wer schon mal so gelernt hat zu leben, ist da nicht mehr ganz so überrascht, wenn er Jesus begegnet, der auch sowas sagt. Weihnachten ist die Vorbereitung, oder Advent ist die Vorbereitung auf Weihnachten, ist das Einüben dieses Lebensstiles nach Johannes, so will ich es einfach mal sagen, um dann dem Erlöser zu begegnen. Das Kind, das da kommt, dieser Jesus von Nazareth, ist der, den wir alle brauchen. Weil er uns erlöst, weil er uns als Menschen annimmt, weil wir ihn in einer personalen Beziehung brauchen, weil er für unsere Schuld, die wir immer wieder im Alltag auf uns laden, weil er für unsere Schuld gestorben ist, weil er die Tür ist. Ich bin die Tür zum ewigen Leben. Wir gehen durch ihn ein, wer ihn kennt, wer ihn hat, wer glaubt, dass dieser Jesus am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist, der ist vor Gott und bei Gott gerettet. Klammer auf. Wenn er weiterhin sozial, ethisch unterwegs ist. Klammer zu. Auch die, die Jesus Christus nachfolgen, auch die Frommen und die Pfaffen, werden am Ende danach beurteilt, hast du gelebt, was ich dir gesagt habe? Bist du so unterwegs gewesen? Hast du geliebt? Hast du vergeben? Hast du Menschen geholfen? Darum wird es gehen. Wer Jesus so kennt, ist aufgerufen, mit ihm in dieser Weise zu leben, weil Jesus selbst diesen Weg vor uns und für uns nachvollziehbar in der Bibel gegangen ist. Er ist Menschen begegnet und hat ihnen zum Leben geholfen. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem Brief an die Jünger, seine Nachfolger, im Kapitel 5, Vers 12 des ersten Johannesbriefes: Wer Jesus den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes, Jesus, nicht hat, hat auch das Leben nicht. Es geht also darum, dass wir diesen Jesus kennen, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Der gekommen ist, um uns zu zeigen, dass es der Weg der Liebe ist, der diese Welt in ihrer Gewalt überwindet und korrigiert. Und Advent bedeutet Vorbereitung. Auf die Plätze, fertig. Und dann sage ich jetzt mal nicht los, jetzt lasst uns mal so leben, sondern ich schließe heute mal andersrum. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, Jesus, um den geht's. Den gilt es in den Blick zu nehmen. Für den gilt es zu leben. Dem gilt es zu glauben, dass er gekommen ist, unsere Schuld, unser Versagen, alles, was in unserem Leben nicht klappt, uns als Menschen ans Kreuz zu nehmen, uns neues, ewiges Leben zu schenken. Ewiges Leben. Und er gibt uns seinen guten Heiligen Geist, damit uns das Leben hier, sozialethisch gesehen, so immer ein Stückchen besser gelingt. Und wozu? Wenn wir so unterwegs sind, tragen wir dazu bei, dass diese Welt, die so kalt ist, die so hart geworden ist, die so unnahbar geworden ist, dass diese Welt ein klein wenig menschlicher wird, ein klein wenig liebevoller wird im Umgang, ein klein wenig milder wird im Urteil, ein wenig mehr ein Ort wird, wo man menschlich mit Menschen umgeht, und wo man sich auch als Mensch unter Menschen wohlfühlt. Ich finde, das ist eine lohnende Aufgabe. Dafür lohnt sich, Jesus nachzufolgen, und dafür lohnt sich zu leben, damit das Angesicht dieser Welt ein klein wenig menschlicher wird. Mach's wie Gott, werde Mensch. Amen.